Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat am Abend eine überraschende Wende genommen. Der Schlichter Geißler präsentierte einen baulichen Kompromiss, nachdem zuvor die Diskussion über den Stresstest unterbrochen worden war. Unter dem Motto Frieden in Stuttgart schlägt Geißler vor, den Kopfbahnhof in verkleinerter Form in Betrieb zu lassen und darunter einen Tiefbahnhof in abgespeckter Form zu bauen.
Für eine Überraschung ist Heiner Geißler immer gut. Stundenlang hatten Gegner und Befürworter von Stuttgart 21 heute gestritten über den Stresstest des Bahnhofprojekts und ein Gutachten dazu. Gegen 18 Uhr unterbricht Geißler die Debatte und unterbreitet einen Vorschlag, um den Streit zu beruhigen.
Man kann natürlich die Auseinandersetzung führen. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr den totalen Sieg? Das kann man auch machen. Also wollt ihr die totale Konfrontation? Oder versuchen wir als vernünftige Menschen einen Mittelweg zu finden?
Geißlers Mittelweg sieht eine kombinierte Lösung aus Kopf und einem kleineren Tiefbahnhof für Stuttgart vor. Die Debatte vor diesem schlichter Vorschlag regelrecht festgefahren. Die Projektgegner bezeichneten den Stresstest als nicht bestanden. Unklar sei, ob der Tiefbahnhof Verspätungen abbauen könne. Außerdem seien im Stresstest keine Notfälle simuliert worden.
Und wir sagen deshalb, das ist kein Stresstest. Das ist eher ein Schönwetterbetrieb mit leichten Störungen. Es ist nicht gerechtfertigt zu sagen, das System funktioniert, solange nicht ein echter Stresstest stattgefunden hat.
Streit auch über dieses Gutachten zum Stuttgart 21 Stresstest. Das Ingenieurbüro SMA bescheinigt darin dem Tiefbahnhof wirtschaftlich optimale Qualität, nicht aber die Bestnote Premium.
Wir bekommen für einen Premiumpreis eine Qualität, die maximal zufriedenstellend ist. Das finde ich aus Sicht des Landes außerordentlich unbefriedigend. Das will ich hier an der Stelle schon mal gesagt haben.
Die Bahn hielt dagegen, Stresstest bestanden. Das war heute ihre wesentliche Botschaft. Angriffe wies sie zurück.
Das, was Sie versucht haben, die letzten zwei Stunden, ist mit Einzelbehauptungen, die in vielen, vielen Fällen schlichtweg nicht zutreffen, das Vertrauen in die Begutachtung der SMA zu erschüttern.
Die Fronten in Stuttgart weiterhin verhärtet. Die Projektgegner sind bereit, den Kompromissvorschlag Geißlers zu prüfen. Aber sie fordern von der Bahn einen sofortigen Bau- und Vergabestopp. Den lehnte die Bahn umgehend ab.
Zur aktuellen Situation nun eine Einschätzung live aus Stuttgart von Thomas Denzel.
Kein Frieden beim Streitthema Stuttgart 21 am Ende des Tages. Die Bilanz, ein Stresstest, der umstritten war und es nach wie vor ist. Die Zusage der Bahn zwar, diesen Test noch einmal durchzurechnen, aber auch die Aussicht, dass wohl auch dieses Ergebnis am Ende nicht akzeptiert werden wird. Dass es nun auch noch einen Kompromissvorschlag gibt, macht die Situation nicht gerade übersichtlicher. Die Idee, ein Bahnhof, der sowohl über wie auch unter der Erde verläuft, die müsste nun erst einmal diskutiert werden und das bräuchte Zeit. Die Frage, die über allem steht, ist die, wird die Bahn sich diese Zeit nehmen? Kann sie sich diese Zeit nehmen? Oder wird sie nun tatsächlich damit beginnen, Stuttgart 21 zu bauen? Damit zurück nach Hamburg.
In Spanien wird noch in diesem Jahr das Parlament neu gewählt. Ministerpräsident Zapatero kündigte an, die Abstimmung um 4 Monate vorzuziehen auf den 20. November. Zur Begründung sagte er, es müsse politische und wirtschaftliche Sicherheit geschaffen werden. Kurz zuvor hatte die Ratingagentur Moody's mitgeteilt, dass sie die Kreditwürdigkeit Spaniens möglicherweise erneut herabstufen werde, wegen des schwachen Wirtschaftswachstums und der öffentlichen Verschuldung.
Als Regierungschef überwintern, diese Vorstellung hat José Luis Zapatero und vor allem wohl seine Parteifreunde abgeschreckt. Ohne Mehrheit im Parlament, ohne Handlungsspielraum, da will Spaniens sozialistische Regierung die Neuwahl lieber noch in diesem Jahr hinter sich bringen. Es erscheint angemessen, dass die Wahl in diesem Herbst stattfindet. So kann die künftige Regierung, die aus dieser Wahl hervorgeht, bereits alle wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen für das Jahr 2012 übernehmen. Kaum jemand in Spanien zweifelt daran, dass Mariano Rajoy diese künftige Regierung anführen wird. Der Chef der konservativen Volkspartei zeigt sich siegesgewiss und verspricht den Wählern, er wisse den Weg heraus aus der Wirtschaftskrise. Die Vorverlegung der Wahlen ist das, was die Mehrheit der Spanier sich schon seit langer Zeit gewünscht hat. Und auch die Volkspartei hat es gewünscht. Darum ist dies eine gute Nachricht. Woher aber künftig Arbeitsplätze kommen sollen, ist ungewiss. Viele Jahre lang hatte Spanien vom Wachstum seines Bausektors profitiert. Parteien, Banken, Unternehmen und auch viele Bürger vertrauten allzu sorglos darauf, dass dieser Boom anhalten werde. Nach dem Platzen der Immobilienblase scheint es unwahrscheinlich, dass die Baubranche wieder Motor der spanischen Wirtschaft werden kann. Eine Alternative dazu hatte die Regierung, die nun aufgibt, nie anzubieten. Die Opposition, die jetzt die besten Aussichten auf den Wahlsieg hat, allerdings auch nicht.
Auf den Tag genau eine Woche nach den Anschlägen von Oslo und Utøya sind in Norwegen die ersten Opfer beigesetzt worden. Zwei Jugendliche wurden zu Grabe getragen. Außerdem gab es mehrere Trauerfeiern. Der 32-Jährige, der die Taten gestanden hat, wurde erneut vernommen. Bei den Anschlägen wurden nach neuen Angaben 77 Menschen getötet.
Die Glocken läuten für Banu Rashid. Hunderte sind gekommen, um sie ein letztes Mal zu begleiten. Die 18-Jährige ist auf der Insel Utøya erschossen worden. Als erstes von 77 Opfern wurde sie heute begraben. Sie habe dem neuen Norwegen ein Gesicht gegeben, sagt Premierminister Jens Stoltenberg beim Besuch einer Moschee. Wir sind alle Norwegen. Unsere Gesellschaft beruht auf Demokratie, Menschlichkeit und Offenheit. Aufgrund dieser Werte müssen wir die Vielfalt der Menschen respektieren. In einer emotionalen Zeremonie gedenkt die Sozialdemokratische Arbeiterpartei am Mittag ihrer getöteten Mitglieder. Mit dabei die Führungsriege der Jugendorganisation. Sie haben das Attentat auf der Insel Utøya überlebt. Gemeinsam singen sie. Das Lied heißt Für die Jugend. Im nächsten Jahr wollen sie wieder zurück nach Utøya. Wir sollten an unsere Toten nicht in Trauer denken, sondern mit Freude. Wir sollten uns an sie mit einem Lächeln erinnern. Der Gedanke an sie und wofür sie gestanden haben, wird uns Kraft geben. Am Nachmittag zogen hunderte Menschen von der Moschee zum Osloer Domplatz, organisiert von der islamischen Gemeinde. Norwegens Bürger setzen in der Trauer ein Zeichen des Zusammenhalts.
Analysen und Kommentare im Zusammenhang mit den Anschlägen hat unsere Internetredaktion zusammengestellt unter tagesschau.de. In Libyen ist der Kommandeur der Truppen der Aufständischen getötet worden, General Yunis. Der Übergangsrat erklärte, hinter der Tat stecke Machthaber Gaddafi. Es gibt aber auch Gerüchte, Aufständische selbst hätten Yunis gestern getötet, weil er Kontakte zu Gaddafi-Getreuen gehabt habe. Der General hatte in Libyen lange als Nummer zwei hinter Gaddafi gegolten. Im Frühjahr war er zu den Aufständischen übergelaufen.
Abdul Fattah Yunis war eine wichtige Figur für den Übergangsrat der Aufständischen in Benghazi. Er ernannte ihn zum Oberkommandierenden jener Rebellenarmee, die zwar zackig marschieren kann, aber seit Monaten vor der Ölstadt Brega feststeckt. Immer wieder besuchte Yunis seine Truppen an der Front im Osten Libyens. Wirkliche militärische Erfolge konnte er in den letzten Monaten aber kaum vorweisen. Seine Soldaten trauern. Er war ein Revolutionär wie wir. Gott möge ihn als Märtyrer empfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies einer von uns begangen hat. Es war Gaddafi. Dennoch, Yunis war auch eine sehr umstrittene Figur. Dem viele mit großem Misstrauen begegneten, hatte er doch seine politische Karriere fast ausschließlich Gaddafi selber zu verdanken. 40 Jahre treu an der Seite dieses Revolutionsführers lassen sich nicht so schnell wegdenken, nachdem er im Februar die Seite gewechselt hatte. Aufständische Kämpfer unterstellten ihm, er pflege immer noch Kontakte zum alten Regime. Als Oberkommandierender dieser Streitkräfte sei er daher nicht tragbar. Ob dies der Hintergrund für den Mord ist oder tatsächlich ein Kommando Gaddafis sich an dem Überläufer gerecht hat, ist bislang noch nicht festzustellen. Der Sache der Aufständischen hat der Tod Yunis eher geschadet.
Nach dem Absturz der polnischen Präsidentenmaschine im vergangenen Jahr hat die Regierungskommission in Warschau ihren Bericht vorgelegt. Das Flugzeug war beim Landeanflug auf den Flughafen im russischen Smolensk zerschellt. Auch der damalige Präsident Kaczynski kam ums Leben. Die polnischen Ermittler weisen zum einen darauf hin, dass der Flughafen schlecht beleuchtet gewesen sei, zum anderen aber hätten die Piloten wegen mangelnder Ausbildung falsch gehandelt. Der polnische Verteidigungsminister Klich trat wegen der Vorwürfe zurück. Auch in Frankreich wurde heute ein Bericht zu einem Flugzeugunglück vorgelegt. Dabei ging es um den Absturz einer Air France-Maschine vor 2 Jahren auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris. 228 Menschen kamen damals ums Leben. Die Flugschreiber wurden erst im Mai gefunden. Nach der Auswertung hat die französische Untersuchungsbehörde nun festgestellt, die Piloten hätten den Absturz verhindern können, wenn sie besser vorbereitet gewesen wären.
Die Cockpitbesatzung auf dem Todesflug von Rio nach Paris war nicht ausgebildet für die spezielle Krisensituation. Nachtflug ohne funktionierende Messinstrumente. Die französische Flugunfalluntersuchungsbehörde betont das und fordert, das Trainingsprogramm für Airbus-Piloten zu erweitern, um solche folgenreichen Abstürze zu verhindern. Man muss die Besatzungen besser schulen im manuellen Steuern. Was müssen sie tun, wenn sich in großer Flughöhe ein Strömungsabriss andeutet?
Et la récupération du décrochage.
Strömungsabriss unter den Tragflächen heißt Absturz. Es kam dazu, weil gleichzeitig alle Messsonden vereisten, dadurch der Autopilot fehlgeleitet wurde, dem Piloten fehlten korrekte Daten, um zu erkennen, wie sie gegensteuern müssten. Ein solches Problem hatte Airbus immer für ausgeschlossen erklärt, unter Berufung auf die ausgefeilten Sicherheitssysteme des A330. Deshalb kritisieren Angehörige der Absturzopfer aus Frankreich und Deutschland auch, dass die Verantwortung zu einseitig bei den Piloten gesucht werde.
Das ist natürlich für die alle Beteiligten die günstigste Variante, denn die Piloten können sich nicht mehr verteidigen.
Mit Airbus und Air France stehen 2 Wirtschaftsgiganten auf der anderen Seite. Deshalb erwarten Fachleute, dass die Schuldfrage endgültig erst in einem langen und aufwendigen Gerichtsverfahren geklärt werden kann, wenn überhaupt.
In Deutschland sind 2010 erstmals mehr Katholiken aus der Kirche ausgetreten, als getauft wurden. Das geht aus der Jahresstatistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Insgesamt lebten im vergangenen Jahr 24,65 Millionen Katholiken in Deutschland, 1% weniger als 2009. Es gab etwa 170.000 Taufen, ein Minus von 4,9%, und 181.000 Austritte, ein Anstieg von 46,5%. Zugleich wurden fast 11.000 Eintritte und Wiederaufnahmen verzeichnet, 13,3% weniger als im Vorjahr. In vielen Bistümern hatte es nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen Austrittswellen gegeben.
Auf dem Rhein sind in kurzer Zeit 3 Schiffe havariert. Ein Frachter stieß gestern Abend in der Nähe von Oberwesel auf einen Felsen. Das Schiff war vermutlich wegen eines technischen Defekts nicht mehr zu steuern. Ein 2. Frachter fuhr nahe Bingen auf eine Sandbank. Der Rhein wurde zwischen Bingen und St. Goa gesperrt. Dies führte dazu, dass ein 3. Schiff aufsetzte.
Überraschungserfolg bei der Schwimm-WM in Shanghai. Mit dem 3. Platz über 200 Meter Brust bescherte Christian vom Lehn dem deutschen Team die 4. Medaille.
Mit Unbeschwertheit zu Bronze, das galt heute für den erst 19-jährigen Christian vom Lehn. Der deutsche Meister lieferte ein beherztes Rennen und katapultierte sich dank einer schnellen letzten Bahn noch nach vorn in die Medaillenränge. 2:09:06 die Zeit für vom Lehn. Der 65/100 Sekunden hinter dem neuen Weltmeister aus Ungarn, Daniel Jutta, anschlug. Silber ging an den Japaner Kitajima. Christian vom Lehn holt damit in Shanghai die 4. Medaille für die deutschen Beckenschwimmer.
Jürgen Klinsmann ist neuer Fußballnationaltrainer der USA. Das teilte der Verband heute mit. Der ehemalige Teamchef der deutschen Nationalelf ist Nachfolger von Bob Bradley und soll die US-Amerikaner zur Weltmeisterschaft 2014 führen. Bei der Heim-WM 2006 hatten Klinsmann und die deutsche Mannschaft Platz 3 erreicht. Der 46-Jährige lebt seit Jahren in Kalifornien. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. Juli.
Das Tief über der Ostsee bringt dem Nordosten Deutschlands ergiebigen Dauerregen mit Überschwemmungsgefahr. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Gleichzeitig macht sich Hochdruckeinfluss bemerkbar, der von Südwesten langsam für freundlicheres Wetter sorgt. Im Nordosten regnet es heute Nacht zum Teil langanhaltend und ergiebig. Im Süden sind anfangs noch kräftige Gewitter unterwegs. Sonst ist es teils locker, teils stark bewölkt und meist trocken. Am Tag regnet es zwischen Ostsee und Erzgebirge weiter. Bis zum Abend können örtlich über 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Im übrigen Land neben dichten Wolken auch mal Sonne und bis auf einzelne Schauer im Südosten meist trocken. Schwacher bis mäßiger in der Nordosthälfte frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen an der Küste und im Erzgebirge. An der Ostsee heute Nacht 16, in der Eifel 9 Grad. Im Vogtland morgen 14, sonst 15 bis 22 Grad. Am Sonntag im Nordosten und Osten gebietsweise noch Dauerregen, im Südwesten recht freundlich und weitgehend trocken. In der neuen Woche wird es immer sonniger und sommerlich warm.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Stress um Stuttgart 21, die letzte Chance auf einen Kompromiss und vereint in der Trauer, gemeinsames Gedenken von Christen und Muslimen in Oslo.